Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo, liebe Petra.
Hallo, liebe Susanne.
Wir finden uns heute etwas angeschlagen zusammen. Du bist ein bisschen krank, ich bin ein bisschen müde. Aber es wird eine tolle Folge werden, wenn wir dann mal wach geworden sind.
Das passt doch gut, ja. Nee, also gestern, wenn wir den Termin gestern gehabt hätten, das wäre nicht gut gegangen. Aber heute kann ich widersprechen. Ja, wahrscheinlich habe ich mich verausgabt am Wochenende.
Das ist eine lange Reise und eine Lesung.
Ich hatte eine Lesung, die ist ja eigentlich nicht so lang, aber irgendwie, man übt dann auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das auch machst.
Ich mache das auch, klar.
Also so gesehen habe ich schon vorher auch ein bisschen gesprochen, weil ich das geübt habe. Ansonsten war ich einfach viel in der Bahn. Mhm. Und da habe ich mich irgendwo angesteckt oder so, ich weiß es nicht.
Ja, ja, die deutschen Bazillen bist du nicht gewöhnt.
Aber jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für die Deutsche Bahn. Das war alles so pünktlich. Ich bin immerhin bis in den Harz gefahren, von Zürich bis in den Harz und wieder zurück. Ich habe mir die Züge schon auch, ne, also ich fahre lieber am Vormittag, weil ich schon weiß, das klappt meistens besser und so, ne? Ich habe mir das schon ein bisschen ausgesucht, aber ich hatte keine Verspätung. Kannst du dir das vorstellen?
Das kann man sich kaum vorstellen.
Ja, war super. Ich konnte sehr gut arbeiten, zumindest auf der Rückfahrt war ich sehr produktiv.
Hast du in deinem zweiten Band weitergearbeitet?
Habe ich an meinem zweiten Band weitergearbeitet, genau. Melodie der neuen Welt, gelesen habe ich aus dem ersten Band.
Nee, das war doch sehr der erste, schön. Oder? Melodie ja, der neuen Welt ist
das. Das heißt beides, Melodie der neuen Welt.
Ach so,
der
erste und dann mit Band Untertitel.
Heißt, genau, der erste Band heißt Auftakt in New York.
Ach ja.
Und der zweite Band Echo der Heimat.
Echo der Heimat, kann man den schon vorbestellen?
Ich glaube, den kann man schon vorbestellen.
Na, dann mal los.
Ja, ja. Und so positiv, wie das Feedback ist, weil alle sagen, dass das wirklich spannend ist und man erfährt ja so viel. Meine Tochter findet das mit den Liebesgeschichten ein bisschen problematisch, weil die nicht, ja, die sind langwierig, sagen wir mal so. Und sie war so in der Mitte, als ich mit ihr gesprochen habe. Und sie wartet jetzt noch drauf, dass das so richtig losgeht mit der großen Liebe.
Ah, das ist doch schön. Ja. Spannend, ja, aber aufrechterhalten.
Ich musste sie auf eine Sache hatte sie überlesen. Aber da habe ich sie jetzt drauf aufmerksam gemacht, dass sie da mal genauer drauf achten soll. Weil da bahnt sich was an.
Aha, aha.
Erzähle ich aber eigentlich erst in Band 2 so richtig zu Ende. Da bin ich gerade dran. Deswegen, ich stecke in dieser Liebesgeschichte mittendrin.
Ach, wie schön.
Ja. Gut, das war's zu Auftakt in New York. Und ach ja, eine Sache sage ich noch, Petra, bevor ich den Stab an dich übergebe. Am 7. Juni, also 2 Tage nach Erscheinen dieses Podcasts, 7. Juni 2026, ist eine Lesung in Olten. Da feiert die fantastische Buchhandlung Schreiber in Olten ihr 100-jähriges Jubiläum. Und die haben mich eingeladen, das freut mich wirklich sehr. Und um 14 Uhr bin ich dann da und stelle auch mein Buch vor. Und da sind auch noch viele andere Autoren und Aktivitäten. Das ist ganz toll, freue ich mich sehr.
Ja. Ich hatte gestern auch eine ganz, ganz tolle Lesung, deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Hier in Ottobrunn, das ist südöstlich von München, gehört noch zu München. Ich war noch nie da, jetzt habe ich mal das schöne Ottobrunn gesehen. Es war einfach toll. Am Anfang ging mir bestimmt auch so, man ist einfach immer wahnsinnig nervös vor Lesungen. Und ich weiß noch, bei meinen ersten Lesungen überhaupt, es war so aufregend, dass ich vorher irgendwie 4 Wochen lang drüber nachgedacht habe. Und mittlerweile merke ich, dass das irgendwie zu Abenden für mich wird, wo man, ja, ich lese halt so ein bisschen vor und dann trifft man immer so tolle Leute. Ich habe gestern einen so tollen Haufen Frauen kennengelernt. Wir sind danach noch beim Italiener essen gegangen und es war einfach so toll.
Ja, vielleicht entstehen da ja auch langfristige Kontakte.
Das ist möglich. Mein nächster Roman soll ja auch nächstes Jahr im Frühjahr schon wieder rauskommen. Vielleicht laden sie mich dann auch wieder ein. Das wäre natürlich auch toll. Aber auch wenn nicht, einfach so, dass man praktisch quer durch die Republik fährt. Gut, also es war jetzt nicht weit, aber Und da überall so tolle Frauen sitzen, die Bibliothekarin, die Buchhändlerin. Gestern waren dann noch die Freundinnen einer Buchhändlerin dabei aus ganz verschiedenen Bereichen, eine Immobilienmaklerin, eine Psychotherapeutin. Und dann sitzt man einfach mit so großartigen Menschen um einen Tisch und redet den ganzen Abend. Das war einfach toll.
Ja, das hört sich wirklich schön an.
Ja.
Ja. Ja. Heute reden wir auch viel.
Heute werde ich vor allen Dingen viel reden. Wir hatten ja schon letztes Mal Friederike Mandelbaum, die Hehlerin in New York, aus New York. Und wir wollen jetzt weitermachen mit dieser True-Crime-Serie, wie ich sie ja schon genannt hatte. Und ich werde was erzählen über Adele Spitzeder. Also wir bleiben auch dabei jetzt in München im 19. Jahrhundert. Und sie hat im Grunde den bislang größten Bankenskandal Bayerns oder ganz Deutschlands verursacht.
Wow, ich freue mich drauf. Noch eine Verbrecherin.
Adele Spitzeder. Adelheid Spitzeder heißt sie eigentlich, wurde immer Adele genannt, geboren am 9. Februar 1832 in Berlin. Ihr Vater war Josef Spitzeder, Theaterschauspieler und Opernsänger, geboren 1794 in Bonn in eine Künstlerfamilie, der dann mehrere Jahre in Wien engagiert war, dann in Berlin. Als er in Berlin war, hat er in zweiter Ehe, nachdem seine erste Frau gestorben war und er 6 überlebende Kinder hatte, hatte er zum zweiten Mal geheiratet, und zwar dann Adeles Mutter Elisabeth oder Betty Vio, V-I-O. Die wurde 1806 in Lübeck geboren, war eben auch Sängerin, kam aus einer italienisch-österreichischen Familie, stand schon sehr früh als Wunderkind auf der Bühne, auch in Wien, in Berlin, galt als eine sehr witzige, heitere, schlagfertige Frau. Adele wurde eben in Berlin geboren, ist früher auf ein Internat gegangen in ein Ursulinenkloster. Dann bekommt der Vater den Ruf an die Münchner Hofoper, das heißt, die Familie zieht nach München um, wo er allerdings sehr bald verstirbt. Damals war König Ludwig I., saß auf dem Thron in Bayern, das war so der Künstlerkönig, also der hat KünstlerInnen stark gefördert und hat deswegen auch die Jungs der Familie Spitzeder unterstützt. Einer kam auf die Militärschule, einer ging ins Kunstseminar, hat sich das Königsehepaar darum gekümmert, dass die eine Erziehung bekommen haben. Die Töchter waren natürlich nicht so wichtig, die wurden nicht gefördert, die blieben erstmal bei der Mutter. Einige haben geheiratet, eine ist in die USA ausgewandert, eine andere ist auch Sängerin geworden. Adele geht auch so ein typisches Töchterinstitut.
Also die sind unterstützt worden, obwohl der Künstler, also der Opernsänger Papa schon tot war.
Deswegen, also weil die Familie finanziell in Schwierigkeiten geriet. Bei solchen Situationen hat der König dann eben gern eingegriffen.
Eigentlich ja, ne? So eine Künstlersozial.
Künstlersozialkasse, genau.
Von Königs. Gut.
Ja, Adele geht aber nicht gern zur Schule. Sie lernt auch nicht besonders gut. Sie ist wild und gilt als jähzornig, als unstet. Und als sie 12 ist, kann sie kaum lesen und schreiben. Gleichzeitig ist sie ziemlich oft kränklich. Man weiß nicht so richtig, warum, auch später in ihrem Leben. Man weiß nicht so richtig, was es war. Aber sie hatte immer mit der Gesundheit zu kämpfen. Was sie wohl ganz gut kann, sind Sprachen und Musik. Also sie komponiert ein wenig und wird dann auch manchmal gebeten, so auf gesellschaftlichen Abenden was vorzuspielen. Heiraten will sie auf keinen Fall, das interessiert sie nicht. Also braucht sie eine Ausbildung. Sie will auch erst Sängerin werden, entscheidet sich dann aber fürs Schauspielern, auch wenn die Mutter ihr eigentlich abrät, weil sie eben selbst weiß, dass das für ein unstetes, unsicheres Leben ist. Möglicherweise macht Adele das auch gerade deshalb, weil die Mutter sie ablehnt, weil die beiden sich nie gut verstanden haben. Sie gibt dann mit 25 Jahren, 1857, ihr Debüt als Schauspielerin an der Hofbühne von Coburg. Da spielt sie dann auch gleich Maria Stuart von Schiller.
Wow, jetzt frage ich mich schon, wie die den Text gelernt hat, ohne lesen zu können. Oder konnte sie es dann doch?
Vielleicht konnte sie es dann doch gut genug, oder sie hat es einstudiert. Also sie hat ja auch Unterricht bekommen von auch renommierten Schauspielerinnen aus München. Keine Ahnung, gute Frage. Dann ging es jedenfalls weiter nach Mannheim. Sie wollte zurück nach München, da gab es aber keine Rolle für sie. Dann ist sie in Brünn gelandet am Stadttheater und erzählt dann, da gab es so viel Konkurrenz, gerade in Brünn, überall, aber in Brünn war es wohl besonders schlimm, einfach weil sie so gut war. Sie war eine so gute Schauspielerin, dass die anderen sie loswerden wollten.
Sie erzählt das, hat sie so eine Art Memoiren hinterlassen?
Sie hat eine Autobiografie hinterlassen.
Ah, okay, gut.
Dort lernt sie auch Pepi kennen. Pepi, ich glaube Josephine hieß sie eigentlich, die Stieftochter des Direktors. Mit der hat sie eine kurze Liaison. Also, wir wissen jetzt, warum sie nicht heiraten will. Sie interessiert sich für Frauen. Das ist aber schnell wieder vorbei und sie geht nach Nürnberg, sie geht nach Frankfurt, Bern, nach Zürich, Karlsruhe, Altona. Also sie ist lange und viel unterwegs. Ich nehme an, dass das relativ normal war für viele Schauspielerinnen. Gut, wenn sie jetzt hier so großartig gewesen wäre, wie sie gesagt hat, wäre sie vielleicht irgendwo geblieben, weil das Theater sie gern halten möchte. Das war aber nicht so und sie ist dann inzwischen schon 36 Jahre alt und ist erschöpft und hat kein Geld mehr. Sie war wohl auch immer so, dass sie sich viel großzügiger und wohlhabender gegeben hat, als sie wirklich war. Also sie hat Leute immer eingeladen zu allem Möglichen und das konnte sie sich aber eigentlich nicht leisten. Also sie konnte nicht gut mit Geld umgehen. Ja, muss ich jetzt eingestehen, dass ihre Schauspielkarriere wohl vorbei ist. Sie fährt zurück nach München, wo ihre Mutter immer noch lebt und will jetzt schauen, wie es weitergeht.
Spannend. Die kann nicht gut mit Geld umgehen. Ich meine, wenn man schon weiß, was dann kommt, ist das eigentlich erstaunlich. Oder auch wieder nicht. Vielleicht auch wieder nicht.
Genau das bleibt spannend. Ich wollte kurz erzählen, wie es damals in München aussah. 1848 gab es ja die Revolution. Der König musste abdanken. Ein anderer König kam auf den Thron. Seit 1850 ist die industrielle Revolution im Gange. Viele, viele Leute ziehen vom Land nach München. Zwischen 1850 und 1870, das nennt man die sogenannte Gründerzeit, also ein wirtschaftlicher Aufschwung. Es gibt neue Unternehmen und Handelsgesellschaften, die werden unterstützt von den Banken. Dann 1873 gab es den Schwarzen Freitag an der Wiener Börse, was sich aber auch auf München und Bayern ausgewirkt hat. Das heißt, die Wirtschaft stagnierte erstmal wieder. An all dem haben Frauen natürlich nur einen sehr geringen Anteil, weil sie nicht geschäftsfähig sind, weil sie keine Unternehmen gründen können. Was aber in München, in Bayern sich so weit unterscheidet, dort gilt der napoleonische Code Civil. Und dementsprechend dürfen unverheiratete Frauen, die sind genauso geschäfts- und prozessfähig wie Männer. München ist Großstadt, 145.000 Menschen, steigt immer noch rasant an. Es gibt Eisenbahn, Kanalisation, Universität. Und da kehrt Adele jetzt eben hin zurück und merkt aber auch, da will sie leider kein Theater haben. Die Mutter unterstützt sie finanziell ein bisschen. Es reicht aber nicht so richtig für sie und für ihre, in Anführungszeichen, Begleiterin. Also sie hatte eine Gesellschafterin dabei, Emilie Stier, auch eine gescheiterte Schauspielerin. Und sie leben dann lange in Hotels und Gasthäusern, wo man sich erstmal fragt, ist das denn nicht viel teurer, als wenn sie sich eine Wohnung mieten würden? Ja, vielleicht. Aber in Hotels oder Gasthäusern ist es normal, dass zwei Frauen in einem Zimmer leben. Und das wäre wohl schwierig geworden, wenn sie sich eine Wohnung gesucht hätten. Das heißt also, es war nicht ihre Begleiterin, nicht ihre Gesellschafterin, sondern eben ihre Partnerin, ihre Lebenspartnerin. Sie haben, wie gesagt, nicht viel Geld und müssen sich auch ab und zu mal was leihen, was natürlich immer mit hohen Zinsen zu tun hat. Und die Kreditvergeber kommen irgendwann und wollen ihr Geld zurück. Und eines Tages, das hat sie ziemlich genau geschildert in ihren Memoiren, ist sie in der Au unterwegs. Die Au ist ein Stadtviertel von München, was damals Vorstadt war und ein Arbeiter- und Handwerkerviertel. Also kein wohlhabendes, sondern eines, in dem es viel zu eng ist, sehr unhygienisch. Wenn es Choleraausbrüche gab, kam es eigentlich immer aus der Au. Und dort ist die bürgerlich auftretende Adele, also im hochgeschlossenen schwarzen Kleid, streng gekämmten Haaren, groß gewachsen. Sie ist eher, sie sieht nicht sehr weiblich und zierlich aus, sondern sie ist ein stattlicher, starker Mensch. Und dort ist sie unterwegs und kommt mit der Frau eines Zimmermanns ins Gespräch und erzählt der, ja, ihr wird es ja finanziell auch nicht so gut gehen. Sie wohnt einfach da drüben auf der anderen Seite der Isar und sie kennt da aber jemanden, der ihr Geld leiht, und zwar mit 10% Zinsen. und guten Laufzeiten, bla bla bla. Also sie erzählt ihr da irgendwas vom Pferd. Und diese Frau findet das so überzeugend, weil Adele so überzeugend auftritt, dass sie sagt, ja, aber könnten Sie mir den Kontakt denn nicht vielleicht auch vermitteln? Und Adele sagt, nein, das möchte sie eigentlich lieber nicht, weil das ist ja überhaupt keine Sicherheit, die sie ihr da geben kann und das ist kann sie ihr nicht so zumuten. Und die Frau ist aber so penetrant, dass Adele irgendwann sagt, ja gut, Sie können mir das Geld geben und dann werde ich Ihnen die gleichen Konditionen geben. Also Adele wurde praktisch gezwungen, das Geld dieser Frau, dieser Familie anzunehmen. Sie macht das dann tatsächlich so, dass sie das Geld von der Frau nimmt und ihr dann gleich die 10% Zinsen auszahlt, die sie aber natürlich von dem Geld selbst nimmt. Also wenn es zum Beispiel 100 Gulden waren, hat die Frau gleich 10 Gulden zurückbekommen. Und davon ist die Frau und ihr Mann so begeistert, dass sie das auch ihren Bekannten und Verwandten überall erzählen. Und so kommen immer mehr Leute zu ihr. Und Adele sagt immer, ich kann Ihnen keine Sicherheit geben. Ich weiß nur, dass es bei mir im Moment funktioniert, aber ich kann Ihnen keine Sicherheit geben. Und die Leute sind aber so überzeugt von ihrem Auftreten, dass sie ihr vertrauen und sagen, wir möchten es versuchen. Und sie erzählt dann eben, wohl oder übel muss ich weitere Geschäfte machen. Bald war ich genötigt, dieses und jenes. Und erzählt von ihrer angeborenen Generosität und ihrer wahrhaft staunenswerten Vertrauensseligkeit. Und so entsteht in den folgenden Wochen und Monaten eine Kreditlawine, wie sie das selbst nennt. Also etwas, was sie wirklich überrollt, allein durch Mundpropaganda.
Ja, ich meine, so ein gewisses schauspielerisches Talent wird sie ja wohl gehabt haben, ne? Also, dass sie so überzeugend drüber kam. Aber sie muss ja schon auch die Einlagen zurückzahlen, weil sonst ist es ja echt nicht glaubwürdig, ne?
Ja, ja, und also das macht sie auch. Also das ist überhaupt kein Problem für sie.
Weil sie so viele hat, die wieder einzahlen.
Genau.
Aber sie macht eigentlich nichts mit dem Geld. Sie legt es einfach nur irgendwo hin.
Genau, sie legt das in Schubladen und Schrankfächer in ihrem Pensionszimmer. Sie fängt dann auch an mit Wechseln, also nicht nur Bargeld, sondern sie nimmt auch Wechsel an und stellt sie aus. Sie entwickelt ein Provisionsmodell, das heißt, wenn Leute ihr Empfehlungen zuspielen, dann kriegt der Empfehlende auch 5% Zinsen oder sowas, 5% Provision. Und inzwischen sind das einfach so viele Leute, die immer bei ihr da vor der Pension stehen, dass der Pensionswirt irgendwann sagt, das geht so nicht. Das ist ja hier, das ist ja wie bei einer Bank, da gehen die Leute ja ein und aus, sie können jetzt hier nicht mehr wohnen bleiben. Und dann zieht sie 1871 in die Schönfeldstraße am Englischen Garten, also gut bürgerliches, wohlhabendes Viertel. Sie kauft dort ein Haus für 54.000 Gulden, schafft sich in der Privatwohnung schicke Möbel an, tolle Gemälde, Bücher, Geschirr, das schildert sie alles ganz genau, wie das da aussah. Und hinter dem Haus, Zitat, wo selbst lauter eiserne Fensterläden sich befanden, war ein großer, schöner Garten. Zur ebenen Erde befand sich das Auszahlungszimmer. Dasselbe hatte ein Vorzimmer, in welchem sich ein großer Tisch, eine Kopiermaschine, ein Schreibtisch nebst Strohstuhl und Papierkorb befanden. Dies war das Kabinett meines Privatsekretärs. Im Auszahlungszimmer stand gleichfalls ein Schreibtisch für einen meiner Kontrolleure. Auf jedem Tisch lag stets das Strafgesetzbuch und Wechselstubenbuch zur Einsicht bereit, um mich vor Betrug sichern zu können. Dazu gab es dann noch Wachposten und in der Mitte des Auszahlungszimmers thront sie auf einem großen Lederstuhl und überwacht die Arbeit ihrer Angestellten. Also sie hat inzwischen Angestellte und sie hat bald 40 Angestellte. Also es wird ein Riesenunternehmen. Und niemand von diesen 40 Angestellten hat je auch nur eine kaufmännische Ausbildung gehabt. Die Buchführung ist das reinste Chaos, es ist wahnsinnig anfällig für interne Betrügereien. Überall liegen Wechsel rum. Am Ende eines geschäftigen Tages findet sich immer irgendwie Bargeld auf dem Boden, was dann von den Angestellten auch mal eingesammelt und nicht abgegeben wird. Oder es gibt auch welche, die Bestechungsgeld annehmen, wenn jemand sehr weit hinten in der Schlange steht, aber gerne bitte jetzt sofort sein Geld einzahlen will, dass er die dann auch vorlässt. Also es ist alles extrem chaotisch. Und doch natürlich sieht es auf den ersten Blick professioneller jetzt aus als vorher in dem Pensionszimmer. Und zu diesem Zeitpunkt entwickelt sich dann langsam auch der Begriff Dachauer Bank. Sie hat das selbst nie so genannt, weil sie war ja sowieso keine Bank. Das ist ja ganz wichtig. Aber es war so, dass nicht nur viele Leute aus der Au kamen, sondern eben auch aus dem Dachauer Land. Das ist nördlich von München und war lange Zeit ziemlich arm, weil der Boden dort sehr schlecht für die Landwirtschaft ist. Das ist so Moorlandschaft und sowas. Und daher kamen eben diese ganzen kleinen Leute, die sie bedient hat mit ihrer Bank. Plus auch ziemlich viele Menschen aus dem Militär, weil halt Soldaten oder Offiziere ja immer sehr schmuck aussehen mussten, aber eigentlich dafür gar nicht das Geld hatten. Und ja, also es ist ein Riesenbetrieb. Die Leute müssen manchmal stundenlang warten. Sie entscheidet sich nebenan, ein Café zu kaufen, in dem die dann warten und auf ihre Kosten speisen können. Später eröffnet sie auch eine Volksküche am Platzl. Das ist da, wo das Hofbräuhaus steht. Da gibt's dann so was wie Gerstensuppe, Sauerkraut, Leberknödel, also so gut bürgerliches Essen zu sehr geringen Preisen und natürlich immer Bier, sehr, sehr wichtig. Und sie übernimmt auch immer überall die Rechnung, wenn sie also irgendwie ausfährt und in der Kutsche irgendwo ankommt und die Leute sie erkennen, weil die Leute kennen sie inzwischen, jeder kennt sie inzwischen, dann ist sie auch in ihrer, wie war das, angeborenen Generosität, gibt sie dann überall den Leuten was zu essen aus. Also sie gibt sich auch sehr freigebig. Sie trägt inzwischen auch immer ein großes Kreuz um den Hals, ein brillanten besetztes Kreuz, was sie angeblich von einem Bettelmönch geschenkt bekommen hat, um also auch zu zeigen, wie fromm und gutherzig sie ist.
Ich verstehe das richtig, dass sie nicht das Geld irgendwo investiert und arbeiten lässt. Sie bewahrt es einfach nur auf und vermehrt es auf diese Art und kann auf diese Art auch zurückzahlen und Zinsen zahlen. Also sie zahlt die Zinsen immer von den neuen Einlagen.
Genau so macht sie das. Sie investiert schon auch, also sie macht zum Beispiel Immobiliengeschäfte, sie kauft ein Gut in Oberföhring, sie hat mehrere Mietshäuser, sie hat ein Haus in der eleganten Maximilianstraße, sie kauft am Starnberger See eine Villa, die sie nach ihrer neuen Freundin benennt, Villa Rosa, weil Emilie Stier irgendwann die Nase voll hat und nach einem großen Streit mit ihr geht. Und dann schaltet Adele eine Annonce, sie sucht eine neue Gesellschafterin. Und wer diese Annoncen liest, weiß wohl, dass das eigentlich ein Code ist. Und so kommt sie zu Rosa Ehinger. Rosa Ehinger ist 20 Jahre jünger als sie und steigt dann aber da auch voll mit ein. Da erzähle ich vielleicht später noch was zu. Adele sagt aber auch im Nachhinein oder schreibt, das war, glaube ich, in dieser Autobiografie, sie konnte nicht so viel mit dem Geld machen, wie sie wollte, weil es jetzt zu viel Kritik kommt. Also die Presse, die Öffentlichkeit wird auf sie aufmerksam, natürlich, und sagt zum Beispiel mit dieser Volksküche, das ist ja reine Propaganda. Also sie macht das ja nur, um sich als wohltätig zu stilisieren. Sagen, mit Speck fängt man Mäuse. Sie übernimmt auch so viele Patenschaften für neugeborene Kinder von ihren Gläubigern. Sie spendet viel an Kirchen, alle möglichen Organisationen, Einzelpersonen. Also wenn sich zum Beispiel eine Familie die Schuluniformen für die Kinder nicht leisten können oder eine Schauspielerin möchte eine Ausbildung machen und kann sich das nicht leisten. Also eine junge Frau möchte Schauspielerin werden und kann sich das nicht leisten. Oder sie zahlt einer Familie eine Überfahrt in die USA. All das bezahlt sie, was natürlich alles nicht von ihrem eigenen Geld kommt. Oder dann macht sie auch großes Aufheben darum und beschreibt das auch in der Autobiografie, dass sie Amalie Hohenester besuchen fährt. Das ist eine interessante Frau. Ich muss mal gucken, ob die sich sogar für eine eigene Podcast-Folge eignet. Das war die sogenannte Doktorbäuerin. Die wohnte irgendwo in der Umgebung von München oder im Allgäu oder so. Sie war natürlich nicht ausgebildet als Ärztin oder Heilerin, weil sie war ja nur eine Frau, aber sie hatte große Kenntnisse darin. Also sie war gut darin, Menschen zu heilen. Und irgendwann haben aber irgendwelche mächtigen Männer gesagt, das geht so nicht weiter, du hast keine Ausbildung, du darfst es nicht. Und Adele fährt sie besuchen und sieht in ihr eine verwandte Seele. Beziehungsweise Amalie, das ist wichtiger, Amalie sieht in ihr eine verwandte Seele und sagt, ich kann das jetzt nicht auf Bayerisch sagen, aber sie sagt ihr, du hast ein gutes Auge, ich glaube, ich könnte dir gut sein. Und das ist so die Bestätigung, siehst du mal, wir Frauen, wir werden so stark kritisiert, aber wir wollen immer nur das Gute für die Menschen.
Naja, ich meine, sie hat ja da ein ganzes Buch drüber geschrieben, ne, um sich selbst positiv darzustellen,
oh,
oder?
Oh ja, oh ja.
Also das hast du die gelesen oder kann man die... Gibt's die noch?
Die gab's auch hier einfach in der Stadtbibliothek auszuleihen.
Ah, okay.
Gut, ist natürlich auch München, deswegen gibt's das wahrscheinlich hier. Und die wird aber auch viel zitiert sonst in den Büchern über sie.
Okay.
Ja, aber die Presse lässt sie einfach nicht in Ruhe. Vor allen Dingen die Münchner Neuesten Nachrichten, eine linksliberale Zeitung. Sie schreibt, sie ist eine Schwindlerin oder sie schreibt jetzt auch von zwei Schwindlerinnen, also Adele und eben Rosa Ehinger, ihre Gesellschafterin. Adele geht immer nach vorn und sagt, ja, wenn ich was Illegales machen würde, dann könntet ihr mir das ja anhängen, aber ich mache ja nichts Illegales. Und es war noch nie so, dass irgendjemand sein Geld nicht zurückbekommen hätte. Also sie schaltet auch Anzeigen und schreibt das darin, dass das so ist. Also wenn jemand sein Geld nicht zurückbekommen hat, bitte kommt zu mir oder meldet euch bei der Zeitung, damit wir das klären können. Gleichzeitig kommen dann aber zu der Zeitung auch Menschen mit viel Geld, wodurch dann eben gewisse Artikel nicht mehr veröffentlicht werden sollen. Es kommen auch Drohungen zu der Zeitung. Also sie versucht das irgendwie so mit allen Mitteln da nicht mehr so schlecht dazustehen.
Also zweigleisig.
Genau, zweigleisig.
Bisschen Druck auf die Zeitung und gleichzeitig dementieren.
Genau. Und viele von den Redakteuren beißen tatsächlich auch an, weil sie alle Geld brauchen. Genauso ist es auch bei der Polizei. Also es gibt auch deutlich Polizisten, die sich von ihr Geld leihen und dann eben mal weggucken, wenn es sein muss. Mhm. Sie gründet dann auch selbst eine Zeitung, in der dann nur gut über sie berichtet wird. Aber ja, also es wird im Grunde immer enger für sie. Das Staatsministerium warnt jetzt schon offiziell, das kann nicht funktionieren, was die Bank da macht, weil die Bank in Anführungszeichen, weil, wie du ja schon gesagt hast, also sie zahlt die Zinsen nur mit dem aus, was ihr eingezahlt wird.
Und das, wie lange macht sie das denn jetzt schon dann zu dem Zeitpunkt?
Es ist noch nicht so lang. Also sie zieht ja 1871 in dieses Haus am Englischen Garten. Und davor hatte sie, glaube ich, schon so 2 Jahre das in der Pension. Mhm. Also sagen wir 2 und 1872 fliegt das dann alles auf. Also sind das eigentlich nur 3-4 Jahre.
Okay.
Also es ist nicht lang, aber es ist
intensiv.
Ist intensiv, genau, so kann man das sagen. Okay. Weißt du, weißt das, wie man das nennt, also wenn man so ein System aufrechterhält.
Schneeballsystem, oder?
Das Schneeballsystem, genau. Man nennt es auch Ponzi-System. Das ist wohl von der Definition her ein bisschen was anderes, aber ich nehme das jetzt mal beides als gleichwertig, Schneeballsystem oder Ponzi-Scheme, wie das ja im Englischen heißt. Es kommt, Moment, ich erkläre das erstmal nochmal, und zwar in den Worten von Julian Nebel, der ein Buch über sie geschrieben hat. Also das System war denkbar einfach. Die Zinsen wurden von der Einlage selbst bezahlt und die Auszahlungen von den Einlagen der nachfolgenden Einzahler. Solange es einen Nachschub an Geld gibt, ist dieses System sicher und lukrativ. Denn wer zuerst dabei ist und früh genug aussteigt, kann beträchtliche Gewinne machen. Das Nachsehen haben diejenigen, die investieren, wenn das System zusammenbricht, also nicht mehr genug Nachschub kommt. Und es bricht immer zusammen. Ja. Und benannt ist dieses Ponzi-Scheme nach Charles Ponzi, das war ein italienischer Einwanderer in den USA, in den 1920er Jahren. Der hat, also eigentlich hat er sein ganzes Leben schon mit so kleineren Betrügereien zugebracht und hat dann die sogenannte Securities Exchange Company gegründet, was im Grunde halt Adele Spitzeders Privatbank ist, und hat sogar versprochen, 50% Rendite in 45 Tagen oder eine Verdoppelung in 90 Tagen. Und bei ihm ist das genauso, dass er sein Geld in Schubladen und Papierkörben lagert und irgendwann bricht es halt auch alles zusammen und er kommt ins Gefängnis. Und nach heutigem Geldwert waren das wohl etwa 235 Millionen US-Dollar, die seine GläubigerInnen verloren haben.
Wow, also hat er es noch eine Nummer größer gemacht als Spitzeder. Ich meine, den Namen Spitzeder hat man schon mal gehört, aber es ist jetzt nicht so, dass das System Spitzeder-System heißt.
Ne? Ja, also eigentlich sollte es das.
Ja, und es war schon auch eine Idee von ihr, oder? Also ich meine, es klingt fast so, als wäre sie da so zufällig drüber gestolpert. Also hat sie sich das tatsächlich ausgedacht? Also sie hatte kein Vorbild.
Ich weiß nicht so richtig. Also sie hatte ja vorher auch schon mit verschiedenen Leuten zu tun, die in der Kreditbranche tätig waren. Sie erzählt dann auch von Juden, die ja viel in der Kreditbranche tätig waren, weil sie so wenig anderes machen durften, waren sie halt immer mit Geldverleih beschäftigt. Und von da hat sie auch schon so ein paar Sachen erzählt, was ich mir nicht so genau gemerkt habe. Und sie hatte einen, vielleicht kann man wirklich sagen, einen Mentor, der ihr vielleicht so ein bisschen gezeigt hat, was möglich ist. Ich weiß nicht, sie kann das ja eigentlich nicht erfunden haben. Ja, hat Ponzi das dann nochmal erfunden.
Ja, ich weiß lässt nicht es genau. Ein bisschen so aussehen, ne? Ja. Als hätte, ne? Aber gut, ist ja auch.
Ja, ich meine, vielleicht war sie die Erste, die das in so einem großen Umfang gemacht hat. Hm. Weiß ich nicht genau. Von wem ihr dann bestimmt auch noch gehört habt, ist der Madoff, Bernard L. Madoff. Das war 2008. Der hat dann gleich einen Hedgefonds gegründet und ist genauso vorgegangen. Hat aber bescheidenere Dividenden ausgezahlt und deswegen hat sich das ganze Ding 15 Jahre lang gehalten und er ist wahnsinnig reich geworden. Da gibt es auch einen ewig langen Wikipedia-Artikel, falls ihr euch da nicht mehr dran erinnert. Also ich erinnerte mich noch, aber wie groß das war, kann man unbedingt nochmal nachlesen. Ist ja noch nicht so lange her. Und da geht es um vermutlich 65 Milliarden Dollar Schaden. Also das war das dann nochmal in massiv. Sie will dann noch eine Weinhandlung gründen, eine Brauerei, eine Pferdebahn will sie bauen, all sowas. Aber das passiert alles nicht mehr, weil jetzt doch die Bank in Anführungszeichen zusammenbricht. Also die offiziellen Warnungen kommen immer häufiger vom Innenministerium, von der Polizei, die aber eben nicht rechtlich eingreifen durften, weil sie sich ja nichts hat zu Schulden kommen lassen in der Hinsicht. Die Polizei schleust auch Spitzel bei ihr ein, die dann als Angestellte bei ihr arbeiten. Sie schaltet weiter Zeitungsanzeigen. Sie hat auch wahnsinnig viele UnterstützerInnen, also ihre Gläubiger sagen, wir kriegen doch alles zurück von dir und du bist so gutherzig. Und es könnte sein, dass das eine Verschwörung der Sparkassen ist, weil die Sparkassen bislang diejenige Bank waren, die das ganze Geld von den kleinen Leuten bekommen haben. Und die kommen jetzt tatsächlich in Schwierigkeiten. Es gab keine Finanzaufsicht, wie wir das heute kennen. Irgendwann wurde sie dann gezwungen, sie sollte sich zumindest ins Handelsregister eintragen lassen und als Bank besteuert werden. Aber sie wehrt sich. Sie sagt, naja, wenn ein Teil von dem ein Handelsgeschäft sein sollte, was ich mache, dann stelle ich das zumindest ein. Also sie hat sich dann von der Tätigkeit her ein bisschen beschränkt. Aber sonst, ich bin ja keine Bank, ich bin ja nicht mal Kauffrau. Wieso soll ich mich denn ins Handelsregister eintragen lassen? Ich mache das alles privat. Sie hatte auch auf ihrem Schild oder auf Visitenkarten oder so immer stehen, Privatier. Also sie war einfach nur Privatperson und tut halt Menschen was Gutes mit ihrer Arbeit. Der Polizeidirektor sagt dann irgendwann zu ihr, falls Sie mal die Absicht haben sollten, München zu verlassen, melden Sie sich doch bitte vorher bei mir. Also eine freundliche Drohung, fliehen Sie bloß nicht, versuchen Sie es gar nicht erst. Gleichzeitig haben die Behörden aber eben auch Angst davor, dass was passieren könnte, wenn diese Bank zusammenbricht, weil eben die ganzen Leute dann ihr Geld los sind. Und so langsam sind diese Leute sich doch unsicher, ist denn unser Geld sicher? Und stehen halt Schlange wieder vor der Tür und morgens um 4 müsste sie eigentlich schon aufsperren. Sie begrenzt dann ihre Geschäftszeiten auf 3 Stunden am Tag, damit da überhaupt ein bisschen Ruhe mal reinkommt. Aber das hilft alles nichts mehr. Und schließlich entscheidet sich das Gericht einzugreifen. Und am 12. November 1872 steht morgens ein Menschenmeer vor ihren Türen. Sie hat noch niemandem eine Auszahlung verweigert. Aber die Gerichtskommission kommt mit Begleitung der Polizei, sperrt alle Räume und verlangt von ihr, sie solle jetzt sofort ihre Bücher vorzeigen. Wenn nicht, ist sie insolvent. Also das ist der Offenbarungseid, den musste sie jetzt leisten. Als die Gerichtskommission aber sieht, wie sie da lebt mit diesem ganzen Chaos, weiß sie eigentlich schon, das wird nichts. Und tatsächlich kann Adele auch keine Bücher vorweisen. Also sie hat zwar irgendwie so, sie trägt immer ein, Name und wie viel Geld, aber es ist nichts, was eigentlich die Buchhaltung sein müsste. Und sie sagt immer wieder, ja, aber ich bin ja auch keine Kauffrau, deswegen habe ich diese Bücher auch nicht. Ich kann Ihnen aber genau sagen, was ich alles hier habe und wer bei mir Geld eingezahlt hat und nicht. Aber das reicht alles nicht. Und so wird sie behördlich geschlossen und als bankrott erklärt. Als sie das erfährt, sinkt sie theatralisch in sich zusammen und ihr wird erstmal ein Aufschub gewährt. Das heißt, die Leute draußen sollen erstmal langsam verschwinden und sie soll sich beruhigen und dann wird sie irgendwie Stunden später, als es ihr besser geht, wird sie dann aber doch abgeführt und in Untersuchungshaft gebracht. Rosa Ehinger wird auch mit abgeführt und ihr Hund Daisy.
Schönes Detail.
Ja, aber so gesehen, natürlich hat sie betrogen in riesengroßem Umfang, aber sie hatte schon recht damit, wenn sie sagt, und so hat sie sich dann auch vor Gericht verteidigt. Übrigens hieß ihr Verteidiger Rechtsanwalt Angstwurm.
Oh, okay. Ja.
Sie hat gesagt, ihr habt mich in den Bankrott getrieben, weil ich war nicht bankrott, nur weil ich schließen musste und den Menschen das Geld nicht mehr auszahlen durfte, bin ich bankrott gegangen. Und dann hat der Verteidiger gesagt, ja, aber später wäre das garantiert so passiert. Und sie hatte gesagt, ja, dann hätten sie das später abwarten müssen.
Ist ein bisschen was dran, ne? Ne? Aber klar, die armen Leute, die dann später investieren, haben die denn jetzt ihr Geld zurückgekriegt?
Nein. Also nein. Das, was da war, war viel zu wenig für das, was sie hätte auszahlen müssen. Ihr gesamtes Privatvermögen wurde auch mit versteigert, aber es haben sehr, sehr viele Leute ihr Geld nie wieder gesehen. Etwa 300.000 Privatpersonen und Gemeinden wurden 38 Millionen Gulden gebracht. Betrogen. Und das sind Stand 2017 laut Wikipedia etwa 400 Millionen Euro gewesen. Mhm. Plus Dunkelziffer, weil sich vermutlich viele auch geschämt haben, sich zu melden, weil es ihnen so peinlich war, dass sie darauf reingefallen sind. Also die Leute sind schockiert, die Leute schämen sich. Es gibt mehrere Suizide deshalb, weil, wie eine zeitgenössische Karikatur so schön sagte, viel war es nicht, aber alles.
Ja, wenn die da ihre Ersparnisse ihr gegeben haben, also gehofft haben, das würde sich vermehren. Ich meine, klar, wenn du 10% Zinsen versprichst oder dann setzt du natürlich auch ein bisschen auf die Gier der Leute.
Ja, ja, die Gier, aber auch die Not.
Und die Not. Ich meine, aber es ist unrealistisch, ja. Und dann denkt man, ah, toll. Und das, also es ist so beides irgendwie, ne? Mhm. Also dieses, so ein unrealistischer Zins, den man dann gerne mitnehmen möchte, ne? Da guckt man, drückt man auch mal beide Augen zu.
Sie hat ja auch immer gesagt, ich kann euch keine Sicherheiten geben. Und trotzdem haben die Leute gesagt, ja, wir wollen es versuchen. Also es ist schon auch ziemlich dumm. Aber klar, wenn man ständig unter finanziellen Problemen leidet und wenn man dann auch sieht, ich meine, wie gesagt, München war eine Großstadt, eine immer noch aufstrebende Stadt und es gab so viele reiche Leute und den ganzen Adel. Und natürlich will man dann auch irgendwie teilhaben am Wirtschaftsaufschwung, am Leben. Und dementsprechend ist das natürlich verständlich, dass da so viele leider drauf reinfallen.
Also sie kommt dann ins Gefängnis.
Sie kommt erstmal in U-Haft, die allerdings ziemlich bequem noch für sie ist. Also sie darf sich irgendwie so kleine Möbel bringen lassen und sie kann den Wärter mit einer Glocke rufen. Sie wird medizinisch betreut, weil sie jetzt doch wieder schlecht geht nach diesem Schock. Sie ist in Einzelhaft, kein Kontakt auch nicht zu Rosa. Sie verfällt in eine Depression. Sie versucht wohl auch einmal selbst, sich umzubringen. Sie darf auch nicht zum Begräbnis ihrer Mutter. Also sie bleibt 10 Monate lang ununterbrochen in Untersuchungshaft. Der Nachlass der Mutter kommt auch zu dieser Insolvenzmasse, was ich damals Gantmasse nannte. G-A-N-T, Gantmasse. Ja, und dann kommt es zur Verhandlung vor dem Schwurgericht. Und zwar werden Adele, Rosa und 3 ihrer Angestellten angeklagt. Großes Spektakel, ganz viele Leute draußen, Unterstützer, aber auch GläubigerInnen, die wütend auf sie sind, die Presse natürlich. Und sie tritt auf, schwarz gekleidet, elegant, selbstbewusst, wie sie immer aufgetreten ist. Aber man sieht ihr wohl an, dass sie sehr hager geworden ist und dass es ihr nicht gut geht. Damals gab es Geschworene in Bayern, 15 Geschworene entscheiden und der Richter setzt dann das Strafmaß fest. Ich muss gestehen, dass ich die Gerichtsverhandlungen dann nur überflogen habe. Es ging sehr oft aber um Rosa Ehinger und 50.000 Gulden, die Adele ihr schon 2 Jahre zuvor geschenkt hat. Wo man wohl auch schon sie verdächtigt hat, das war eigentlich, um Vermögen beiseite zu schaffen. Warum jetzt gerade diese 50.000 Gulden von den vielen Millionen, nee, so viel waren es glaube ich nicht, aber von den vielen Gulden, mit denen sie da gehandelt hat, so wichtig sind, habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Aber das wurde wohl immer wieder aufgebracht und dementsprechend dann auch die Beziehung zu Rosa. Dann wird zum Beispiel ein Dienstmädchen gefragt, wie die beiden denn wohl miteinander umgegangen wären. Und das Dienstmädchen sagt aus, ja, die sind schon sehr zärtlich miteinander umgegangen. Sie haben sich auch oft geküsst. Und sowas steht dann auch in der Anklageschrift. Vermutlich einfach, um zu zeigen, was für einen doch liederlichen Lebenswandel Adele Spitzeder dahinter geschlossenen Türen geführt hat. 130 ZeugInnen gab es, davon 97 Belastungszeugen, 17 EntlastungszeugInnen. 7 Tage dauert die Verhandlung, alle werden schuldig gesprochen. Als Adele schuldig gesprochen wird, erhebt sie sich mühsam vom Stuhl, langsam, schleppend und völlig geistesabwesend, ging ich vor dem Richtertische vorbei, der Türe zu, gleich einer Nachtwandlerin. Ein Nebel breitete sich vor meinen Augen, der Saal mit dem Kronleuchter und den Tausenden von Menschen, die uniformierten Richter, das mir drohende Gefängnis, alles fing an, in meinem Gehirn ein unentwirrbares Chaos zu bilden, und an der Türe angelangt, brach ich machtlos zusammen, eine Ohnmacht umhüllte wohltätig meine Stimme. Ich wollte, ein gütiger Gott hätte damals jene Ohnmacht in den Schlummer des Todes verwandelt. Ausrufezeichen, Gedankenstrich, verurteilt, gefangen, Ausrufezeichen, Gedankenstrich.
Auch könnte man auch schön ein Bühnenstück draus machen, ne? So der Monolog der Heldin am Schluss. Oder ist es überhaupt der Schluss? Wie geht's weiter?
Sie kommt jetzt ins Zuchthaus.
Okay.
Beziehungsweise sie wird verurteilt, 3 Jahre Zuchthaus, aber da es ihr gesundheitlich nicht gut geht, darf sie im Gefängnis bleiben. Wusste ich nicht, dass das ein Unterschied ist. Zuchthaus ist die strengste Strafe, wo auch Arbeitszwang herrscht, und Gefängnis ist eben etwas leichter, und dort darf sie bleiben. Rosa und die anderen 3 bekommen auch mehrere Monate Haft. Die 3 anderen dürfen aber schon wieder gehen, weil sie so lange in U-Haft saßen. Rosa ist dann auch relativ bald freigelassen worden, wo Adele dann schreibt, das kränkte mich unsagbar tief, umso mehr, als im Grunde genommen Rosa Ehinger doch einzig und allein die Ursache meines Unglücks gewesen war. Und gerade sie hatte mir doch die größte Anhänglichkeit und Aufopferung in den Tagen meines Glückes bewiesen oder vielmehr vorgeheuchelt. Also sie verschiebt dann da noch einmal die Schuld. Ja, also sie bleibt dann 3 Jahre im Gefängnis, relativ komfortabel. Sie darf Ölmalerei betreiben, sie darf italienische Texte übersetzen. Also sie hält sich beschäftigt und sie schreibt eben diese Memoiren, auch in diesen 3 Jahren im Gefängnis.
Also wir halten fest, das hat sie auf jeden Fall dann doch irgendwann gelernt. Lesen und zu schreiben.
Ja, muss sie ja sogar selber gemacht
haben. Wenn sie sogar übersetzen kann.
Ja, das stimmt. Ja, nach 3 Jahren ein trauriger Abschied, wie sie schreibt, weil doch alle Menschen im Gefängnis, also die Wärter und dieses, weiß ich nicht, Hauswirtschafts-Ehepaar oder so, haben sie doch alle sehr lieb gewonnen. Und als sie gehen muss, weinen alle. Und sie findet das natürlich auch sehr traurig, aber ist doch natürlich auch froh, dass sie jetzt wieder frei ist. Sie kann kaum laufen, also sie hat da gesundheitlich wirklich gelitten. Rosa ist über alle Berge, sie hat inzwischen einen Mann geheiratet und so zieht Adele alleine in eine Wohnung, die ihr ein Gläubiger besorgt hat. Also es gibt immer noch ziemlich viele Menschen in München, die immer noch zu ihr stehen und immer noch sagen, da hat dich nur jemand reingelegt. Sie bekommt eine Pflegerin, die auch von jemandem anders bezahlt wird. Sie selbst hat ein wenig Geld durch so eine Jahresrente von dem Nachlass ihrer Mutter. Also ein ganz bisschen Geld ist dann doch noch für sie übrig geblieben. Und die Memoiren bringen ihr eben auch noch ein bisschen Geld ein. Sie geht dann erstmal 11 Monate auf Kur in den Schwarzwald, die auch von Gläubigern bezahlt wird. Dann versucht sie sich nochmal 6 Monate lang als Schauspielerin, als es ihr besser geht, in wieder Altona, Berlin, Frankfurt. Aber sobald sie in diese Stadt kommt, stützt sich die Presse auf sie und lästert über sie. Also sie kann da keinen Fuß fassen. Und dann kehrt sie nach München zurück und versucht es doch tatsächlich nochmal. Also sie versucht es nochmal mit so einem Kreditgeschäft. Und Leute nehmen das wieder an. Und dann wird sie aber 1880 schnell, viel, viel schneller verhaftet als letztes Mal, aber auch gleich wieder freigelassen, weil der Staatsanwalt sagt, wenn die Leute so dumm sind, sind sie selber schuld.
Da ist was dran.
Da ist was dran. Dann versucht sie sich als Komponistin, das konnte sie ja schon als junge Frau ganz gut, als Kapellmeisterin und tritt als Sängerin auf unter dem Namen Adele Vio, also der Mädchenname ihrer Mutter. Was bestimmt damit zusammenhing, dass sie einmal nicht auf ihren Spitzedernamen angesprochen werden wollte, aber wohl auch, weil die Ehe ihrer Eltern nicht rechtmäßig war. Der Vater hat wohl vergessen, irgendwo eine Eheerlaubnis einzuholen. Und deswegen war Adele ein illegitimes Kind und durfte deswegen den Spitzedernamen nicht tragen, was allerdings dann 1892 wieder rückgängig gemacht wurde, dieses Gesetz, irgendwie so. Aber sie tritt jedenfalls als Adele Vio auf und ist halt, ja, mehr oder weniger erfolgreich und schlägt sich so durch. Und am 27. Oktober 1895 stirbt sie im Alter von 63 Jahren in München an Herzversagen. Es gibt nichts mehr zu holen. Die Vermieterin versucht noch irgendwie Geld aus irgendeinem Erbe zu holen, das es aber eben nicht gibt. Und sie wurde anonym auf dem alten südlichen Friedhof beerdigt. Ihr Tod schafft es kaum noch in die Presse, also das interessiert wohl auch schon niemanden mehr. Und was ich dann noch ganz interessant fand, dass sie um 1900, also eigentlich relativ kurz nach ihrem Tod, da war wohl so eine Hochzeit der Kriminalpsychologie. Also da wurden so Prototypen entwickelt, wer welche kriminellen Neigungen hat. Und da galt sie dann als Prototyp der lesbischen Kriminellen. Also eine Frau, die nicht verheiratet ist, die unangepasst ist, die geschäftstüchtig ist, die dann auch nicht hübsch und zierlich war. Das war dann so der Prototyp, die lesbische Kriminelle. Da hat sie dann nochmal ein wenig Nachruhm erlangt.
Also was ich jetzt schon faszinierend finde an Adele Spitzeder, offensichtlich hatte sie ein Talent irgendwie, sich durchzuwursteln, oder? Also alles ausprobieren, irgendwie mal hier was, mal da was. Ich meine, diese ganzen Unternehmungen dann noch irgendwie, eine Volksküche und ein Café. Ja, ich meine, da musst du ja auch erstmal drauf kommen und das dann auch alles umsetzen. Also das ist schon sehr speziell, würde ich mal sagen.
Ja, speziell auf jeden Fall. Und mir ist auch klar geworden, warum ich diese Frau so viel unangenehmer finde als deine Mandelbaum, weil die Mandelbaum hat keine Memoiren hinterlassen. Die hat nicht versucht, sich seitenlang zu rechtfertigen, was für eine gütige Frau sie war, die eigentlich nur das Beste für ihre Klientin wollte, weil man glaubt ihr das natürlich alles nicht, was die Spitzeder da erzählt, und dass sie sich so versucht zu rechtfertigen und nicht, die gibt nichts zu, nichts.
Aber die Mandelbaum hat auch nichts zugegeben. Die hat auch, also sie hat jetzt keine Memoiren hinterlassen und das auch nicht irgendwie moralisch versucht zu rechtfertigen. Die hat immer gesagt, ich habe nie ein Verbrechen begangen. Ich habe nie ein Verbrechen in Auftrag gegeben. Die hat einfach gelogen.
Ja, 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 das stimmt. Aber irgendwie war mir das nicht so direkt bei ihr, wie man das jetzt hier bei der Spitzeder lesen kann.
Ich glaube halt, diese Memoiren, in denen man dann versucht, sich selbst besser darzustellen, als man ist, das setzt dem so die Krone auf. Ne?
Ja.
Aber die Mandelbaum hat auch sich immer versucht, irgendwie rauszureden. Es hat halt länger funktioniert bei ihr. Ne? Sie war 20 Jahre oder so erfolgreich. Mhm. Und sie war wahrscheinlich, sagen wir mal, die intelligentere Verbrecherin, wenn du so willst. Ne?
Möglich, ja. Vielleicht auch, weil sie dann praktisch noch so sie war die Zwischenstufe zwischen Diebstahl und weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe die letzten Tage bei ARD Sounds, gab es vor längerer Zeit so einen 3- oder 4-teiligen Podcast über Leni Riefenstahl. Und das ist natürlich nochmal ganz was anderes. Aber Leni Riefenstahl hat ja auch nie was zugegeben. Die hat alles versucht zu relativieren. Ja, ich wusste gar nicht, was da passiert ist. Und na, der Hitler, der wollte was von mir, aber ich konnte den ja überhaupt nicht leiden und so. Aber was man eben aus Aufzeichnung von anderen Menschen weiß, ist ein ganz, ganz anderes Bild. Und das hat dann irgendwie gut da reingepasst.
Ja, sich selbst halt so reinwaschen wollen.
Ja.
Ne?
Und das noch jahrzehntelang.
Ja gut, es ist vielleicht auch schon so eine Selbsttäuschung ein Stück weit mit dabei. Und ich glaube ganz ehrlich, auch wenn die Mandelbaum immer gesagt hat, ich bin unschuldig, glaube ich eigentlich nicht, dass sie sich selbst getäuscht hat. Ich glaube eher, dass es bei der Friederika Mandelbaum eine Methode war, einfach zu sagen,
klar, was soll sie auch sonst sagen?
Sie hat sich nichts vorgemacht, glaube ich. Also ich glaube, sie wusste sehr wohl, dass das dass das ein Verbrechen ist. Und bei der Spitzeder hört sich das ein bisschen so für mich an, dass sie das selber nicht wahrhaben wollte. Also das ist aber jetzt nur so ein Gefühl. Ja.
Also ich würde direkt sagen, natürlich muss sie das gewusst haben, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Nee, werden wir wohl auch nie erfahren, ne?
Nee.
Kann man jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ja, wir haben ja dann, sind wir fertig mit der Spitzeder? Hast du noch was für uns?
Ich könnte noch kurz erwähnen, dass das Thema auch schon künstlerisch deutlich verwertet wurde. Also es gibt Theaterstücke über sie, Marionettenstücke, ein Fernsehspiel irgendwann in den 70ern mit Ruth Drexel in der Titelrolle. Das war die, die beim Bullen von Tölz die Mutter gespielt hat. Und dann gab es auch eine Fernsehdokumentation in den 90ern, 2012 einen Fernsehfilm, die Verführerin Adele Spitzeder mit Birgit Minichmeier in der Titelrolle. Also es wurde definitiv noch drüber gesprochen und künstlerisch verarbeitet.
Ja, und in der nächsten Folge, das können wir vielleicht noch kurz sagen, wir haben ja jetzt Mandelbaum, Spitzeder und die nächste ist Helena Blavatsky. Mhm. Die hätte von sich auch niemals behauptet, dass sie betrügt, aber es wurde ihr zumindest unterstellt. Mhm. Das als Teaser, das erzählen wir euch dann das nächste Mal, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen und euch überlegen, wem ihr glaubt. Denen, die sie angeklagt haben zu betrügen oder ihr selbst.
Super, freuen wir uns schon drauf und bis dahin könnt ihr uns gerne überall Sterne verteilen und Kommentare gern schreiben auf Spotify, auf Instagram, wo auch immer. Könnt ihr uns gerne einen Kaffee bezahlen auf unserer Website und ja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.